Deutschlandfunk. Hintergrund.
Neue Aufarbeitung. Jüdische Zwangsarbeiter in Griechenland. Von Moritz Pompel.
Packt ja immer hier mit an, Menschenkette.
Eine 20-köpfige Gruppe von Studenten der Universität Osnabrück. In der Stadt Lamia in Mittelgriechenland. Sie bepacken mehrere Allradfahrzeuge mit ihrer Ausrüstung, darunter Spezialgeräte, um das Erdreich zu untersuchen. Ihr Ziel? Ein verlassener Bahnhof mitten in den Bergen. Sein Name? Karia. Die deutschen Nationalsozialisten haben ihn im Zweiten Weltkrieg erweitern lassen, damit mehr Züge zeitgleich fahren können. Auf der wichtigsten Nord-Süd-Achse Griechenlands zwischen Thessaloniki und Athen. Den Nazis geht es vor allem um mehr Truppen- und Materialtransporte. Dazu musste in Karia ein Ausweichgleis in die betonharten Felsen getrieben werden. Per Hand. Von jüdischen Zwangsarbeitern. Einer von ihnen schreibt später, Karia war die Hölle auf Erden und sei für ihn schlimmer als Auschwitz gewesen, wohin er nach seinem Einsatz deportiert worden ist. Das Team der Universität Osnabrück rund um den Historiker Christoph Rass kämpft sich eine steile, serpentinenreiche Schotterpiste empor. Durch die Büsche und niedrigen Bäume fällt der Blick auf schneebedeckte Gipfel.
Also das sind schon sehr gemischte Gefühle. Vor allen Dingen auch das Gefühl zu haben, dass wir jetzt an einen Tatort kommen. Wir sind jetzt hier fast 80 Jahre nach dem Ereignis und fahren in eine total unwirtliche, einsame Gegend und müssen uns vorstellen, 1943 über Monate waren hier die Zwangsarbeiter eingesetzt, um die Bahnanlagen auszubauen.
Im Lauf der Zeit ist der Ort in Vergessenheit geraten und noch nie haben Wissenschaftler ihn zuvor systematisch untersucht. Das soll sich jetzt ändern. Auch mit der Frage, könnte es ein Massengrab geben? Keiner weiß, was am Ende des Einsatzes mit dem Gros der Zwangsarbeiter passiert ist. Die Spur der allermeisten verliert sich während des Zweiten Weltkrieges.
Ja, ich muss auch nicht weiterfahren, aber bleib du mal.
Das Forscherteam hält immer wieder mit Funkgeräten Kontakt zwischen den Fahrzeugen. Zwei der größeren Transporter haben Schwierigkeiten in den engen Kurven. Und eine Kuhherde versperrt den Weg an dem steilen Abhang entlang.
Ich bin froh, wenn wir jetzt gleich das ganze Team gut oben an der Prospektionsstelle haben und dann hoffentlich gleich mit den Vorbereitungen anfangen können oben.
Nach einer halben Stunde ist Karia erreicht. Die letzten Meter geht es nur noch zu Fuß vorwärts. Es sieht aus wie eine Filmkulisse. Aus einem düsteren Tunnel kommen die Gleise hinaus und führen an drei alten Bahnhofsgebäuden vorbei. An einem von ihnen hängt noch ein verwittertes Schild, Karia. Die Gleise ziehen sich einen waldigen Bergrücken entlang, sind teils von Gebüsch überwuchert. An einer Stelle ist das Gleisbett in die Tiefe gerissen worden. Die Schienenstränge schweben, gebogen wie eine Hängematte, über dem gähnenden Abgrund. Weiter hinten steht, rostig und verlassen, ein Güterzug. Dann verschwinden die Gleise in einem großen, V-förmigen Einschnitt, etwa 20 Meter tief und 140 Meter lang. Genau der Teil, den die Zwangsarbeiter in die Bergflanke schlagen mussten. Das Team richtet sein Basislager ein und sichert an manchen Stellen das steile Gelände ab. Die Messgeräte müssen kalibriert werden. Ein sogenanntes Gradiometer. Es kann Gegenstände im Boden aufspüren, indem es Störungen im Erdmagnetfeld misst. Und ein Bodenradar, das die oberen Schichten im Erdboden scannt. So können eventuelle Gräber lokalisiert werden. Christoph Rass.
Wir würden zum Beispiel erkennen können, wenn wir hier Gesteinsschichten im Unterboden haben und es wurde eine Grube ausgehoben, dann wurde die natürliche Lagerung des Gesteins verändert. Und dann sieht man tatsächlich, wo solche Schichtbrüche entstanden sind durch anthropogene Eingriffe, also durch Gruben beispielsweise, die von Menschen ausgehoben wurden und dann wieder verfüllt. Wir haben Anhaltspunkte und wir müssen denen nachgehen und versuchen nach Kräften zu helfen, die Lage zu klären.
Wird das Team während seines einwöchigen Einsatzes Hinweise auf ein Massengrab finden? Zeitgleich in Thessaloniki, Griechenlands zweitgrößter Stadt, 300 Kilometer nördlich von Karia. Andreas Asael sitzt am Küchentisch in seiner Stadtwohnung. Man sieht der Wohnung an, dass Asael leidenschaftlicher Flohmarktgänger ist. In der Ecke ein altes Grammophon, neben Holzmöbeln aus der Gründerzeit. Aber Das Fundstück, das dem Sammler besonders am Herzen liegt, befindet sich vor ihm auf dem Tisch. Ein Fotoalbum mit dem Titel Organisation Todt, die Bautruppe des NS-Regimes.
So war es das, was ich gekauft habe. Es fing mit der griechischen Landkarte an. Dann ging es mit der Ankunft in Saloniki. Wir sind im Jahr 1942.
Es ist das Album eines Ingenieurs, der seinen Einsatz in Griechenland auf einer Vielzahl an Streichholzschachtel kleinen Schwarz-Weiß-Fotos festgehalten hat. Teilweise wirken die Aufnahmen wie von einer Urlaubsreise, mit Ansichten Thessalonikis, später von der Akropolis in Athen. Auf einem der Fotos ist der Ingenieur selbst zu erkennen, im Muskelshirt, mit drei Kameraden an einem Holztisch. Eine warme Sommernacht mit Heimatgefühlen steht dabei. Auf der Rückseite unterschrieben mit Hans. Er stammte vermutlich aus Bayern oder Österreich. Andreas Asael findet das Album 2002 auf einem Flohmarkt in München, dort, wo er studiert und lange gewohnt hat. Dass das Album der Auftakt sein wird für die jetzige wissenschaftliche Untersuchung Karyas, das ahnt Asael damals noch nicht. Eigentlich war er gar nicht in Kauflaune, erzählt er.
Und dann ist mein Auge an einem Foto geblieben, wo oben stand Karya Bahnbau. Und dann hat es Klick bei mir gemacht und ich habe mich erinnert, dass in Karya ein Lager war. Hier, das ist das Foto. Man sieht Leute, die entlang der Schiene gehen und rechts von denen ein deutscher Soldat mit Gewehr am Rücken Wache steht. Und wenn man das ganz genau sieht, sieht man in der Mitte, dass einer von den Leuten einen Judenstern anhat.
An die 50 Personen sind auf dem Foto auszumachen. Sie tragen Schuhe und lange Mäntel. Ihre Haare sind kurz geschoren. Sie sind ein Teil der 300 bis 500 Zwangsarbeiter, die 1943 über Monate in Karya schuften mussten. Je weiter man im Album blättert, desto mehr fallen die Veränderungen auf. Die Kleidung bekommt Risse. Die Arbeiter sind teils barfuß auf den scharfkantigen Steinen unterwegs. Offenbar sind ihre Schuhe im Lauf des Einsatzes zerschlissen. Mit Spitzhacken stehen sie im Felsen und kämpfen sich durch den Berg, um den V-förmigen Einschnitt für das Gleis freizuschlagen.
Und das ist eines der grausamsten Fotos. Der Einschnitt ist fast zum Ende und man sieht abgemagerte Leute. Da sieht man den mit kaputten Klamotten, hinter ihm ein Alter, der sich bückt. Und da zwei Kinder, barfuß. Der eine steckt die Hand in eine Konserve. Die hatten eine Konserve als Essgeschirr gehabt.
Mehr als Kohlsuppe, verschimmeltes Brot und einen Krug Wasser am Tag gibt es nicht. Bei 12 Stunden harter Arbeit am Tag. Die Vorarbeiter hatten das Recht, jeden zu erschießen, der nicht gehorchte, schreibt später ein Überlebender. Wegen der Arbeitsbedingungen hatten bald fast alle offene Wunden. Bis August 1943 sterben rund 50 Menschen, die ganz in der Nähe verscharrt werden. So steht es im einzig bekannten Zeitzeugenbericht. Er ist in Ladino verfasst, eine Sprache, die dem Spanischen sehr ähnlich ist und die Juden in Thessaloniki gesprochen haben. Die Zwangsarbeiter in Karya kamen wohl fast alle von hier. Schon früh ist die Stadt so etwas wie ein Melting Pot gewesen. Ein internationales Handelszentrum mit Juden, Muslimen, Christen. Sie alle haben friedlich miteinander gelebt. Die meisten Juden waren um das Jahr 1500 aus Spanien geflohen und hatten sich hier angesiedelt. Sie waren entscheidend für das wirtschaftliche Leben der Stadt, im Hafen, auf den Märkten. Bis 1912, als Thessaloniki griechisch wird, haben sie den Großteil der Bevölkerung ausgemacht, sagt die griechische Historikerin Rena Molho über ihre Heimatstadt. Sie zeigt auf eine Markthalle.
Hier haben sie Hühner verkauft und ihre Waren angepriesen, auf Spanisch. Sie haben alle Spanisch gesprochen. Es war wirklich, als ob die Stadt ganz ihre wäre.
Der Niedergang beginnt 1917. Ein Großbrand zerstört das jüdische Viertel, inklusive vieler Synagogen, Bibliotheken und Schulen. Griechenland will in dieser Zeit vor allem eines sein: griechisch. Die Juden werden zur ungeliebten Minderheit, auch weil in der Stadt rund 100.000 griechischstämmige Flüchtlinge aus der Türkei aufgenommen werden. Schon bevor die Nazis kommen, wird eines der neuen jüdischen Viertel niedergebrannt. Jüdische Geschäfte werden boykottiert. 1941 besetzen dann die Nazis Griechenland. Der jüdische Friedhof, einer der größten seiner Zeit, wird zerstört. muss der Universität weichen. Die Grabsteine werden zu Baumaterial. Die Nazis deportieren fast die gesamte jüdische Gemeinde Thessalonikis in Konzentrationslager. Gerade junge Männer kommen vorher aber zu Arbeitseinsätzen, etwa nach Karia. Die Eisenbahn dient den Deutschen für Truppentransporte, aber auch um Rohstoffe wie Bauxit und Eisenerze außer Landes zu bringen. Und landwirtschaftliche Produkte. Die Folge? Eine Hungersnot, die vielen Zehntausenden Griechinnen und Griechen das Leben kostet. Lange hat sich Griechenland mit diesem Teil der Geschichte kaum auseinandergesetzt, sagt der Historiker Valentin Schneider, Projektleiter der German Occupation Database.
Griechenland hatte ja die schwere Geschichte, dass nach dem Rückzug der deutschen Truppen 1944 der Bürgerkrieg ausgebrochen ist in Griechenland, der zu tiefen Verwerfungen in der griechischen Gesellschaft geführt hat zwischen Linken und Rechten, die es auch nicht ermöglicht haben, dass man als Volk gemeinsam eine nationale Erinnerung aufbaut. Und dieser Prozess ist noch unterwegs.
Orte wie Karia werden erst jetzt systematisch untersucht. Auch mit der Frage, was lässt sich über die Lebensbedingungen vor Ort herausfinden? Wer waren die Menschen, die dort Schwerstarbeit verrichten mussten? Lässt sich etwas über ihr Schicksal in Erfahrung bringen? Bis auf den einen Bericht eines Überlebenden ist fast nichts bekannt. Und das Fotoalbum allein ist eine nicht unproblematische Quelle, sagt Valentin Schneider.
Weil es sind ja die Fotos aus der Täterperspektive. Es ist keine neutrale Quelle. Es ist die Dokumentation eines Bauingenieurs, der Arbeit, die er geleistet hat im Krieg. Was wir zum Beispiel nicht haben auf den Fotos, sind Innenansichten der Baracken, wo die Zwangsarbeiter leben mussten. Und deswegen ist es wichtig, über dieses Fotoalbum hinaus so gut wie möglich alles andere zu dokumentieren.
Vor Ort untersucht das Team der Universität Osnabrück mit dem Magnetfeldmesser den Bereich, in dem früher die Baracken standen. An manchen Stellen sind noch die Grundmauern zu erkennen. Lassen sich hier vielleicht persönliche Gegenstände finden? André Jepsen, im Team verantwortlich für die geoarchäologischen Untersuchungen, kann die ersten Daten recht schnell, zumindest grob, am Computer auswerten.
Genau, das ist das erste Messbild von dem hinteren Barackenbereich.
Und wir sehen einige kleinere Metallteile hier noch. Vorschlag wäre dann jetzt mit einer Bohrung einfach nochmal nachzuschauen, ob wir da weitere Hinweise kriegen, um was es sich eigentlich genau handelt.
Um ein 3D-Modell von Karia anzufertigen, nutzt das Team eine Drohne mit Spezialkameras. Sie schießt auch hochaufgelöste Fotos des Einschnitts auf der Suche nach alten Meißelspuren. Christoph Rass.
Also das ist schon ganz schön verrückt. Von ganz da oben bis hier runter haben die mehr oder weniger von Hand diesen Einschnitt hier reingegraben.
Im Verlauf der einwöchigen Arbeit vor Ort will das Team auch den Bereich untersuchen, der als mögliche Grablage gilt. Ein schräger Hang in einem Tal unterhalb der Bahnschienen. Noch einmal in Thessaloniki bei Andreas Asael und seinem Fotoalbum. Er ist sich sicher, dass es in Karia ein Massengrab gibt. Dass die Zwangsarbeiter nach ihrem Einsatz an Ort und Stelle erschossen worden sind. Was ihn so sicher macht, seine eigenen Erkundungen vor Ort. Unter anderem ein Gespräch mit dem Bahnhofswächter der Nachkriegszeit.
Der hat mir gezeigt, die Stelle, wo das Massengrab vermutet wird. Und er hat behauptet, dass nach dem Krieg lange Zeit aus der Ecke eine Flüssigkeit floss. Das soll aus dem verwesenden Körper Flüssigkeit sein. Und alle erzählen das. Das war nicht nur der Wächter, das erzählen alle im Dorf.
Aber was ist wahr? Und was Legende? Keiner der Zeitzeugen lebt noch. Und die Überlebenden haben oft nicht viel erzählt. So wie der Vater von Solon Carasso. Der Unternehmer sitzt in seinem Büro in einer Textilfirma in Thessaloniki. An der Wand hängt ein Schwarz-Weiß-Foto seines Vaters Cecco Carasso. Ein Mann mit weichen Gesichtszügen, aber ohne jedes Lächeln. Den Blick nach vorne gerichtet, als wolle er alles tun, nur nicht zurückschauen. Als Cecco Carasso 20 Jahre alt war, ist fast die gesamte Familie nach Auschwitz deportiert worden und nie wieder zurückgekommen. Er dagegen kam nach Karia zur Zwangsarbeit. Später spricht er nur das Nötigste darüber, sagt sein Sohn.
Wir haben schon nachgefragt, aber er hat nicht viel erzählt. Er wechselte gleich das Thema. Er sprach über die Arbeit oder über etwas anderes. Vielleicht wollte er, dass die Sache vergessen wird.
Auf dem Schreibtisch vor ihm liegt ein faustgroßer, rotbrauner Stein mit scharfen Kanten. Vor 20 Jahren, als Solon Carrasso das erste Mal Cariá besucht hat, hat er ihn als Erinnerung mitgenommen. Sein Vater hat ihm erzählt, als sie die Steine in Cariá auf die Waggons geworfen haben, haben sie sich damit in die Finger geschnitten.
Sie waren in Zehnergruppen aufgeteilt. Man hat ihnen gesagt, falls jemand versucht zu fliehen, töten sie die anderen neun. In Cariá sind auch einige italienische Züge durchgefahren. Die Italiener waren weniger hart. Sie haben den Menschen etwas Brot oder Schokolade und Wasser zugeworfen. Einmal hat mein Vater sie um Essen gebeten, aber ein Wachmann hat es gesehen und ihn von hinten geschlagen. Er ist auf die Schienen gefallen und hat sich die Zähne ausgebrochen. Seitdem hatte er keine oberen Schneidezähne mehr.
Solon Carrassos Vater überlebt Cariá, weil er mit einem Freund trotzdem entscheidet zu fliehen. Ihnen gelingt es, sich durchzuschlagen hinunter ins Tal, jenseits eines Flusses, und sich bei einer Lehrerin zu verstecken, die den abgemagerten Männern zu essen gibt. Dann schließen sie sich den Partisanen an, die gegen die Nazis kämpfen. Dass jetzt Forschende Cariá das erste Mal systematisch untersuchen, findet Solon Carrasso gut, weil so vielleicht mehr ans Licht kommt über das Schicksal der Zwangsarbeiter, wie seinen eigenen Vater. Zurück in Cariá. Nach langen und intensiven Tagen hat das Team der Universität Osnabrück die Arbeiten am Bahnhof inzwischen abgeschlossen. Wegen schlechten Wetters hat es die Auswertung in die Hotellobby verlegt. Hier werden die ersten Funde abfotografiert und eingescannt, Fotos und 3D-Aufnahmen sortiert, Bodenschichtuntersuchungen ausgewertet. Auch die Stelle, die im Verdacht steht, ein Massengrab zu sein, hat das Team rund um Historiker Christoph Rass untersucht, in einem schwer zugänglichen Tal unterhalb des Bahnhofs. Mit Bodenradar und Magnetfeldmessungen und der Frage, hat es hier im Lauf der Zeit Erdbewegungen gegeben? Das Ergebnis?
Wir würden jetzt es für sehr wahrscheinlich halten, dass dort kein Grab im Untergrund liegt. Das sind aber natürlich immer nur Wahrscheinlichkeiten. Wir reden hier von einem riesengroßen Baustellengelände. Wir sind uns eigentlich ganz sicher, dass auch vor Ort Menschen ums Leben gekommen sind. Und die werden auch irgendwo in der Umgebung dieser Baustelle vergraben worden sein.
Und es gibt erste Spuren von den Menschen, die dort eingesetzt waren. Einen Gegenstand können die Forschenden direkt mit den Zwangsarbeitenden in Verbindung bringen. Einen kleinen Knopf, der wahrscheinlich in der Baracke abgefallen und durch eine der Ritzen im Boden verschwunden ist.
Das ist ein sehr feiner Perlmutt-Knopf und wir sehen auch auf den Bildern, dass viele der Zwangsarbeitenden, als sie eingetroffen sind, quasi in ihren besten Kleidern gekommen sind. Und wir haben tatsächlich auch verschossene deutsche Munition gefunden, das heißt also Patronenhülsen, sodass wir auch wissen, an dieser Stelle sind Waffen abgefeuert worden. Wir wissen nicht, aus welchem Grund, aber das ist eben doch auch ein deutliches Zeichen der Gewalt, die an diesem Ort geherrscht hat.
Die Auswertung der Gegenstände und der vielen Daten wird das Team noch das ganze Jahr beschäftigen. Und es sind Funde wie der Knopf, kleine Überreste, die die Spur der Menschen vor Ort in Cariá langsam nachzeichnen.
Das war der Hintergrund. Neue Aufarbeitung. Jüdische Zwangsarbeiter in Griechenland. Von Moritz Pompel. Redaktion Nina Vogt.